Fange ich an?
Nee, du fängst an.
Ich fange an.
Du fängst an.
Ein herzliches Willkommen zu den Wintergartengesprächen 2022. Ja, wir haben so eine kleine schöpferische Pause eingelegt, Jan-Gert.
Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen da nach draußen an alle Leute im Äther. Wir haben eine Pause eingelegt, Uli. Wir wurden oft angesprochen, aber ich glaube, diese schöpferische Pause tat uns beiden ganz gut. Ich sehe dich hier wirklich, ich sehe dich in alter Frische. Die Augenringe sind weg. Die Falten, für Falten.
Ich bin wieder da.
Du bist wirklich, back
aber in town. Aber du siehst auch aus wie ein junger Gott, mein Lieber.
Danke.
Wie quasi, wie heißt er noch, der rote Franz in besten Zeiten.
Ja, und der muss richtig gut ausgesehen haben. Ne?
So. Ja, und man kann nur sagen, uns haben 1000 angerufen, angeschrieben. Na, 1000 D. Leute, was ist los mit euch?
Kommt. Ja. Frauen,
gib wieder Gas.
Männer, Kinder. Ich weiß gar nicht, wie viele uns angesprochen haben. Ne?
Ja, das ganze Querbeet der Gesellschaft.
Mein Kollege Mario lag mir zu Füßen. Macht weiter. Bekniete mich.
Fliehendlich quasi.
Richtig.
Kann man nicht Nein sagen.
Nein, kann man nicht. Irgendwann müssen wir auch gewährleisten, dass die Leute auf ihrer Fahrt zur Arbeit, gemütlich im Sessel, auch ein wenig kulturelle Unterhaltung bekommen, die wir ihnen hiermit bieten können.
So, machen wir. Und heute haben wir exklusiv ein Thema, was auch großer für Meppen prägend war.
Ganz sicher.
Und auch für andere Städte und damals halt auch. Es geht um den Architekten Höger.
Richtig. Fritz mit Vornamen. Und an dieser Stelle möchte ich einen ganz lieben Gruß nach Hamburg entsenden. Einmal natürlich an Ulis Lieblingsfußballmannschaft.
Nur der HSV!
Ich glaube nämlich, dass tatsächlich, ich glaube, alle HSV-Spieler den Podcast hören, ne?
Natürlich.
Ja. Aber seit neuestem wohnt mein Bruder auch in Hamburg. Und alleine das Thema des Podcastes wird ihn sicherlich auch sehr interessieren, genau wie meine Schwägerin. Und Wolle und Chrissy, ne? An dieser Stelle ein herzliches Hallo nach HH.
Wir grüßen euch.
Richtig.
Guckt Falco, der mir aus dem Fenster so einen Blick geschweifen lässt, bestimmt auf die Alster, oder?
Ich glaube eher auf ein Produkt von Fritz Höger.
Chilahaus zum Beispiel.
Das
Chilahaus. Fällt mir da spontan ein.
Mensch, Uli, du haust hier wieder Sachen rein. Das Chilahaus. Ja, wieso heißt das, beziehungsweise wir müssten, glaube ich, erstmal darauf eingehen, bevor wir das Chilahaus dann auch nochmal näher betrachten. Fritz Höger. Wer war er? Was hat er getan? Wie viele Kinder hat er gehabt?
Was hat er gemacht überhaupt?
Ja. Richtig.
Richtig hieß er ja Johann Friedrich Höger.
Das ist ja so, als wenn man, wenn man seinen Sohn Jan Gerd nennt.
Quasi. Aber dann haben sie wahrscheinlich immer Fritzl. Der Fritzi. Fritzi, alte Felge.
Ja, vermutlich.
Haben sie ihn genannt.
Genau, oder der alte Fritz dann später, ne? Als er mit 68 dann irgendwo in seinem Lehnstuhl saß.
Genau, zumindest ist er 1877 bei Elmshorn geboren. Und 1949 im schönen Bad Segeberg verstorben.
Das heißt, man kann schon sagen, dass er so eine norddeutsche Seele gewesen ist.
Ja, kann man so sagen. War norddeutscher Baumeister und Architekt und gilt, deswegen auch seine Bauten, als einer der führenden Vertreter des Backsteinexpressionismus.
Also das Wort Backsteinexpressionismus ist, finde ich, hammerhart.
Ja, ganz schön
wieder. Ich habe das zum ersten Mal gelesen in der Zeit, in der ich mich hier auf den Podcast vorbereitet habe und musste doch ein bisschen lachen. Also Backsteinexpressionismus hört sich so an, als ob da irgendwelche Kinder
Backkuchen
im Sandkasten machen. Und ich kann mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, dass das eine eigene Stilrichtung sein soll.
Ja,
aber gut. Du hast gesagt, er ist Baumeister gewesen, ne?
Mhm.
Das Wort ist ja irgendwie auch cool, ne? Heutzutage nennt sich doch niemand mehr Baumeister.
Nee.
Das ist ja ein Titel, der sicherlich aus dem Beamtendeutsch kommt.
Ja, und ich glaube auch, es geht ja so, er hat ja eine fehlende Hochschulausbildung.
Ja.
Deswegen wurde ihm die Mitgliedschaft quasi im Bund der deutschen Architekten verwehrt. Und in der Folge hat er sich halt Baumeister genannt.
Ja. Obwohl er nachher ja sogar Professor war. Ne? Das heißt, er muss in irgendeiner Art und Weise, muss er es ja nachgeholt haben.
Ja, vermutlich. Zumindest hat er ja erstmal Zimmermann gelehrt in seinem väterlichen Betrieb.
Ja, auch erwähnenswert. Er ist mit 5 anderen Geschwistern aufgewachsen und das auf einem Kleinstbauernhof mit angeschlossener Zimmerei.
Ja.
Und wenn man bedenkt, was aus seinen anderen Brüdern und aus ihm geworden ist, muss man schon sagen, die haben sich alle hochgearbeitet. Ne?
So kann man sagen.
Ja, richtig. Respekt, ja, muss man sagen.
Hat auch 2 Jahre Militärdienst absolviert und dann 1901 im Architekturbüro Lund und Kalmorg in Hamburg als technischer Zeichner erstmal seinen Lebensunterhalt verdient.
Ja. Ja, er war auch in, weil du gerade sagst, Kriegsdienst. Von 14 bis 18, also 1914 bis 1918, war er ja auch tatsächlich im Ersten Weltkrieg, ne? In Frankreich und Flandern, obwohl das nur nebenbei erwähnt wird und er ja scheinbar keine bleibenden Folgen davon getragen hat.
Keine auch
Verletzungen, keine, genau. Wer weiß, wie seine Psyche aussah. Keine Ahnung. Aber Gott sei Dank ist er heil wiedergekommen aus dem Ersten Weltkrieg.
Genau. Und zumindest, da muss ich auch noch eben erwähnen, er hat hier als technischer Zeichner gearbeitet und nach 4 Jahren wechselte er in die Firma seines späteren Schwiegervaters. Ein Bauunternehmer, Fritz Oldenburg, dessen Tochter er später heiratete. Er war ein Fuchs! Oder nicht?
Man muss nur wissen, wie, lieber Uli.
So,
man muss
wissen, wie man es macht.
Ja, genau. Wie man es macht und wen man heiratet.
So, genau. Und zudem dann 2 Jahre nach Heirat, 1907, eigenes Architekturbüro und hat erstmal Finger an mit der Planung von Privathäusern und dann danach sozusagen im Zuge und nach dem Weltkrieg, Ersten Weltkrieg, größten Objekten.
Ja. Und man kann sagen, dass das Chile-Haus, von dem wir gerade schon gesprochen haben, ein wirklich durch und durch gelungener Bau ist. Ne? Das ist ein Kontorhaus in Hamburg.
Genau, er hat ja viele Kontorhäuser gebaut.
Ja. Und eigentlich auch prägend für dieses Hamburger Bild. Ne? Also man muss sich so ein Backsteingebäude muss man sich mit sehr klaren Formen vorstellen. Viele Fenster, natürlich Backstein, also klassisch rot, dunkelrot, vielleicht auch noch so ein paar Blautöne dabei, wenn ich mir gerade so unsere Mauer angucke. Das ist auch aus Backstein. Wir sitzen ja wieder im Wintergarten hier heute. Ne? Also auch das, wir kommen so ein bisschen back to the roots. Dieser Stil spricht mich eigentlich an.
Ja, richtig.
Das war diese halt klaren Formen, die mag ich.
Genau, die klare Gliederung und das brachte ja, und gerade diese Gestaltung brachte ihm die ersten vielen Erfolge. Und er hat sich auch für den Klinker ja ausgewählt, weil die durch die höheren Brenntemperaturen die Ziegel viel frostbeständiger waren.
Ja.
Und zumindest auch schon quasi wie sonst auch so einen Wärmeschutz im Inneren hatten.
Genau. Und diese vielen Fenster, die machen ja auch was. Ne? Also die geben dem Gebäude natürlich auch innen viel Licht.
Ja.
Und von außen, weil die Fenster halt häufig weiße Rahmen hatten, also die Farbe weiß hatten, waren sie ein schöner oder sind sie ja auch immer noch ein schöner Kontrast zu dem Mauerwerk.
Genau. Er bezeichnet quasi den Klinker auch als Bauedelstein.
Oh.
War es für ihn.
Also um ehrlich zu sein, das ist übertrieben.
Ja gut, da hat er halt sich sozusagen den Klinker verschrieben. Sozusagen.
Den Klinker verschrieben.
Ja, Stielehaus von 22 bis 24 erbaut.
Ja.
Da wurde der Bockhorner Klinker wurde dazu benutzt.
Genau. Ja, das war sein Lieblingsklinker. Wenn man sich die Liste anguckt von den Gebäuden, die er gebaut hat,
unfassbar.
Also wenn man mal bei Wikipedia sich die Liste anguckt.
Ein unendliches Horn.
Richtig, der hat ja in diesen, also der quasi pro Jahr 3 bis 4 Gebäude gebaut, wenn nicht sogar mehr. Natürlich war das möglich, weil er ein Architekturbüro hatte und auch viele Leute für ihn arbeiteten. Um ehrlich zu sein, wenn er den Stil vorgegeben hat, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so schwierig war, dann so ein Haus nachzubauen für seine Angestellten. Wobei ich bei dem Chile-Haus schon sagen muss, also so wie das gestaltet ist, das ist schon echt ein großer Wurf. Ne?
Ja, absolut, absolut. Ja. Zudem haben wir das Klöpperhaus dazu oder das Broschek-Haus.
Und der Sprinkenhof in Hamburg.
Genau.
Der Innenhof, wirklich schön gestaltet. Also guckt euch den an, wenn ihr mal in Hamburg seid.
Genau. Und das Broschek-Haus, das ist bei den großen Bleichen, wurde später in den 80er Jahren nochmal umgebaut im Inneren und wo das Marriott Hotel heute sozusagen seine Gäste erwartet. Und dort steht auch eine Bronzefigur, dem Höger nachgebildet, zu seinem Gedenken.
Ja. Er baute sogar eine Zigarettenfabrik, das Haus Neuerburg in Hamburg-Wandsbek oder das Anzeiger-Hochhaus, ne? Von der Zeitung in Hannover.
Ja, genau.
Aber das Hannover. Ja. Richtig. Ja, also er war auch da, muss man sagen, eher im Norden tätig. Auch bis Berlin, da hat er noch eine evangelische Kirche gebaut. Aber ansonsten, ne, Wilhelmshaven, Celle, ja gut, aber es ist, kann man vielleicht noch zum Norden rechnen.
Ja, und zudem kam er dann auch, so schließt sich der Kreis.
Jetzt kommt's.
In unsere niedliche, beschauliche Kreisstadt nach Meppen.
Richtig.
Und entwarf zum einen 1935 die Höger Siedlung, die Meppen-Esserfeld entstand für die Kriegsopfer des Ersten Weltkrieges.
Genau, er wurde beauftragt von einem Berliner Verein zu Ehre und zur Unterstützung von, von Weltkriegsopfern aus dem Ersten Weltkrieg eben diese Siedlung zu bauen. Und wer sich in Meppen so ein bisschen auskennt, also wenn man aus Meppen kommt und Richtung Esserfeld fährt, auf dem Schullendamm, kommt man irgendwann an der AXA-Vertretung vorbei und dann fährt man geradeaus und dann wird der Schullendamm wird zur Fohlener Straße. Und
genau.
Dann auf der rechten Seite beginnen die Högerhäuser, diese Högersiedlungen. Und Uli, ich muss dir ehrlich sagen, ich finde diese Häuser schön.
Ja, absolut. Das hat richtig was Nostalgisches,
wenn man daran vorbeifährt. Die sind klein, eher klein tatsächlich. Es gibt auch in dieser Siedlung, also wer sich sehr dafür interessiert, kann tatsächlich auch mal in so einem Haus übernachten. Eine Familie, ein Ehepaar hat nämlich ein Ferienhaus daraus gemacht.
Ja, genau.
Und dass diese kleinen Häuser so beliebt waren, lag natürlich auch daran, dass diesen Häusern ein großes Grundstück zugewiesen wurde, damit eine Art von Subsistenzwirtschaft dort betrieben werden konnte. Das heißt, man konnte sich Kleinvieh halten, man konnte auch in seinem Garten etwas anbauen. Somit sind diese Grundstücke nach hinten heraus sehr weitläufig.
Genau, man konnte quasi autarker leben.
Ja. Ne?
Und genau, war mit angeschlossenem Stall, dass man Kleinvieh dort quasi züchten konnte für die Selbstversorgung.
Richtig. Ne? Also Uli, ihr habt das ja auch schon gemacht, ne, in eurem Garten. Ihr habt ein Hochbeet, weiß ich. Ihr baut Obst an,
ja.
Ihr baut Gemüse an.
Ja.
Ihr genießt es für euch ökologisch wertvoll anzubauen, genau. Damit eure Kinder sich vernünftig ernähren.
Ja, das macht ihr auch mit Kleinvieh. Man tut ja auch quasi...
Ja, ich drehe mich eben um und schaue auf unser Kleinvieh.
Oh ja, ja. Beschaulich.
Richtig, sie hoppeln gerade im Garten rum.
Ganz possierlich. Schlagen Sie Ihre Putzelbäume.
Auch an dieser Stelle ein schöner Gruß an Speedy und Stups.
Genau. Zumindest nochmal für eine Ferienwohnung im Högerhaus. Im Web möglich. Schaut es euch im Internet gerne an. www.ferienwohnung-högerhaus-meppen.de.
Genau.
Ganz interessant und so wird die Geschichte nochmal nachempfunden.
Genau. Was viele vielleicht auch nicht unbedingt wissen ist, dass er, was ist gerade schon kurz erwähnt, in Meppen noch ein zweites Gebäude gebaut hat, ursprünglich für die Verwaltung des Landkreises bzw. für die Sparkasse,
genau.
Und zwar das jetzige Polizeihauptquartier.
Genau, quasi am Bahnhof Kreisversatzteil und im Zuge der Mepp zu finden.
Genau, auch ein sehr schönes Gebäude, muss ich ehrlich sagen. Ich habe immer so ein bisschen gedacht, wie cool ist das denn?
Ja, ist auch ein riesen, wie man schon sagt, ein Koloss von Gebäude. Ist ja ein unfassbarer Bau.
Ja, wenn du so willst und auch schon fast 100 Jahre alt. Das sieht man ihm nicht an. Das sieht man übrigens der Högerhaussiedlung auch nicht an. Weil diese Häuser finde ich nicht, also die sind zeitlos. Da finde ich nicht, dass die nach 100 Jahren aussehen.
Genau, und sie sind ja auch im Originalzustand von außen auch so geblieben.
Ja.
Und total zeitloses Objekt.
Kann man die stehen seit 1978 unter Naturschutz. Naturschutz.
Ja, Denkmalschutz.
Ja, gut.
Ich habe von einer Pflanze namens Klinger gehört.
Genau. Ja, jedenfalls dieses Polizeigebäude, in dem auch unser werter Nachbar Frank gearbeitet hat, ist wirklich cool. Das muss man sich mal anschauen.
Ja, wurde
warst du eigentlich schon mal drin in der Polizeistation?
Ja, ich war da schon mal drin.
Aber in der Zelle, vorne, Ausnüchterungszelle.
Nee, die sollen übrigens ganz oben sein, habe ich gehört. Kann das stimmen?
Das ist ja fies.
Ja.
Wir müssen erst mal nach oben laufen.
Ich war quasi nur unten am Empfang. Ich musste da wurde mein Auto mal aufgebrochen. Da musste ich das eben melden. Und da bin ich dann nur bis vorne da durchgekommen.
Okay.
Zur Annahme.
Ja, Ja, interessant. Ich war auch nur einmal kurz davor, weil ich irgendwas abgeben musste.
Das Gebäude ist ja 2100 Quadratmeter groß. Heftig, oder?
Ja. Genau, und es wurde vor ungefähr 8 Jahren renoviert. 7 oder 8 Jahre ist es her. Und wenn ich mir vorstelle, ein denkmalgeschütztes Gebäude renovieren zu wollen und auch natürlich mit den neuesten oder auf den neuesten Standard zu bringen, was Digitalisierung betrifft, die mussten ja, was weiß ich, was sie alle machen mussten, Strippen ziehen, Kilometer lang.
Ja, und das hat ja total Energiefresser war das Gebäude ja. Ja. Wenn man den natürlich damals vielleicht auf einem hohen Stand, aber die Entwicklung geht ja weiter, 90 Jahre später, absolut nicht mehr zeitgemäß.
So ist es.
Absoluter Energiefresser.
Ja. Ja, schon heftig. Dass die Polizei da jetzt drin ist, finde ich eigentlich gut. Das gewährleistet, das ist ja quasi, die Polizei mietet das ja von der Stadt Meppen.
Ja, genau.
Finde ich zeitgemäß, denn sowohl Stadt als auch die diese öffentliche Einrichtung, Polizei, gewährleisten ja auch den Fortbestand dieses Hauses. Ne?
Unbedingt. Ganz genau. Und früher waren ja auch alles die Türen und so weiter in dunkles Mahagoniholz gehalten.
Ja.
Wurde dann später dann überlackiert, aber so war das Ziel halt auch vom Höger, dass alles von außen auch dunkle Stein und von innen edles Holz verarbeitet, um halt diese hohe, dieses Edle rauszumarkieren.
Ja. Was auch vom Stil her gut passt. Also ich empfinde diesen Backstein-Expressionismus durchaus als edel. Die Farben, die Klarheit der Strukturen, auch die Größe, es ist doch, man muss sagen, sind das alles immer Bauten, die er konzipiert hat, die doch schon eine gewisse Größe haben. Ja, okay, bis auf die Högerhaussiedlung, das sind kleine Dinge, aber das sind ja auch nur Einfamilienhäuser. Wusstest du, dass das Verwaltungsgebäude der Eisenbahn, der Bad Bentheimer Eisenbahn AG, ja, auch von ihm gebaut wurde?
Aha, nee, das wusste ich nicht.
Ja, und zwar 1928. Das ist also noch älter, noch knapp 10 Jahre älter als das Högerhaus.
Das war ganz schön umtriebig.
Und die Siedlung. Das war er, keine Frage. Wobei er so ein bisschen gebremst wurde auch, ne, in seiner Umtriebigkeit. Du hast, wir haben vorher, kurz bevor wir den Podcast, wo wir die Aufnahmetaste gedrückt haben, haben wir schon mal kurz darüber gesprochen, lieber Uli. Stichwort Albert Speer.
Ja, genau. Muss man eben ganz kurz noch eben. Ich habe gleich noch eine Info wegen dem Polizeigebäude. Das muss ich noch mal eben ganz kurz nachlesen.
Okay. Also vielleicht kann ich dann erstmal weitermachen.
Ja.
Es ist so, dass diese Bauten durchaus auch hätten noch größer werden können. Also die Nazis hatten ja so einen Hang zur Monumentalarchitektur. Und Fritz Höger ist als Sympathisant der Nationalsozialisten und als Mitglied der NSDAP auch immer dabei gewesen und wollte natürlich bei Hitler auch Eindruck schinden und auch gewisse Gebäude bauen, aber er kam nie offensichtlich an Albert Speer vorbei.
Genau, also hat sich wohl mit Hitler arrangiert, aber ist wohl später, ja, quasi, man sagt, in Ungnade gefallen. Vielleicht waren sie sich nicht einig, wohin die Richtung gehen sollte. Und weil wir wissen ja, bei Albert Speer war es ja viel monumentaler und noch größer, noch pompöser. Und wahrscheinlich liegen da die Hintergründe.
Vermutlich, ja. Jedenfalls, im Zweiten Weltkrieg war er nicht als Soldat. Er hatte das Architekturbüro weiterhin, aber natürlich konnte dementsprechend gerade während der Kriegsjahre nicht viel gebaut werden. Er trennte sich auch in der Zeit von seiner Frau, ja, was damals ja auch eher unüblich war. Und ist nach dem Weltkrieg nie mehr wirklich auf die Beine gekommen.
Ne? Genau, er kam gar nicht mehr richtig auf die Füße, keine wirklichen Aufträge mehr.
Genau. Vielleicht war die Zeit auch vorbei. Vielleicht war der Backstein-Expressionismus ausgeexpressionistisch.
Hat sich ausgeklinkert.
Jawohl, sehr gut.
Ausgeklinkert. Zumindest für solche Verwaltungs- und etc. Gebäude.
Ne? Ja. Ja, da hast du recht. Und der Wiederaufbau hätte eine Chance sein können. Ja. Für ihn war es keine.
Und genau, er kam auch nicht mal auf öffentliche Aufträge ran und wie gesagt, ließ sich 1940 scheiden.
Ja.
Und heiße 1946 nochmal neu und verstarb halt 1949. Genau. Und pass auf, jetzt zum Polizeigebäude. Es soll dann im Obergeschoss, gibt es eine Tür ganz oben, die ins Nirgendwo führt. Die hätte Höger extra einbauen lassen. Im Prinzip ohne einen Raum. Krass, ne?
Ja. Fällt man dann runter?
Ja, man kann dann zum Beispiel da draußen gelangen. Und das war wohl auch ein Vorteil beziehungsweise Sanierungsarbeiten, dass man vom Gerüst sozusagen ganz oben ins Haus hineingelangen konnte.
Vielleicht hat er sich vertan. Er hat ja viele Kontorhäuser gebaut, viele Lagerhäuser. Gab es ja diese Türen, da waren ja dann immer die Kräne angebracht.
Ja,
Ne?
genau, dass er dann hier ein paar Pfefferkörner-Säcke
Ja, genau. Oh, voll fatal. Ich bin ja gar nicht in Hamburg, ich bin in der Meppen. Oh.
Oder er hat schon einen Anbau geplant und schon mal gesagt, ja, komm, hier machen wir schon einen
Genau.
Eingang für den nächsten Anbau. Wer weiß es.
So ist es. Was mich wundert ist, dass er bekennender Nationalsozialist gewesen ist, aber dass es dennoch seit 2008 einen Fritz-Höger-Preis gibt. Und zwar für Gebäude, deren Front aus Backstein besteht,
Okay.
mit 10.000 Euro dotiert. Okay, ich meine, wenn jemand mit denen sympathisiert, mit der NS-Diktatur, es scheint nicht schlimm genug gewesen zu sein, als dass es diesen Preis nicht geben darf. Tja.
Anscheinend.
Von daher. Ja, lieber Uli, das letzte Gebäude, was er gebaut hat, 1948, war eine evangelische Kirche.
Okay.
Vielleicht war es ja auch gleich die Kirche, in der er dann auch beerdigt wurde.
Wer weiß, möglich ist es.
Man kann es nicht sagen.
Genau.
In diesem Sinne haben wir durch diesen kleinen Exkurs in die Architektur und in die Geschichte Fritz Högers mal Neuland betreten.
Genau, wie gesagt, Meppen, zwei ganz berühmte Gebäude oder die Siedlung und das Polizeigebäude. Ne? Wer nicht aus Meppen kommt, schaut es euch mal an.
Genau, und wer jetzt gerade in Hamburg ist, sollte unbedingt mal Fritz Höger eingeben bei Wikipedia und gucken, was der alles in Hamburg gebaut hat. Ne?
Ja, und
Heftiger
dann,
Typ.
ja, absolut.
Ja.
Ja, in dem
Gut,
Sinne,
in diesem
viel
Sinne,
Freude.
wir hören uns wieder.
Wir melden uns so dieses Jahr mit Sicherheit nochmal.
Auf jeden Fall. Falls ihr Wünsche habt, falls ihr Themen habt, die euch interessieren, für die wir, Uli und ich, einfach mal 4, 5, 17 Tage Recherche auf uns nehmen würden, nur um euch das Thema näher zu bringen. Meldet euch.
Kein
Meldet euch über
Problem.
alle Kanäle.
Ja, schreibt uns auf Insta und so weiter. Wir sind für euch da.
Wir sind für euch da. In diesem Sinne einen schönen Sonntag aus dem Wintergarten.
Tschüss.